In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Das VCR-Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Camilla und sie bildet auch den Abschluss meiner Frauenreihe. Camilla ist 53 Jahre alt und sie leidet unter Fibromyalgie. Seit Ende 2017 behandelt sie ihre Erkrankung mit Medizinalcannabis. Auch sie hatte einen langen Weg hinter sich gebracht, bis sie eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse bekommen hat. Aber das erzählt Camilla am besten gleich selbst. Doch bevor ich das Gespräch mit Camilla beginne, möchte ich noch kurz die Fibromyalgie erklären. Das Fibromyalgie-Syndrom entwickelt sich über einen langen Zeitraum. Betroffene berichten meist über chronische Schmerzen, die oft monatelang anhalten. Oft treten die Schmerzen am Rücken auf und breiten sich dann auf Beine und Arme aus. Die Krankheit befällt nie die Gelenke selbst, aber sie verursacht Schmerzen in der Umgebung, also rund um Schultern, Ellbogen, Hände, Hüften, Knie oder Sprunggelenke. Fibromyalgie ist keine entzündliche Erkrankung, sondern vorrangig eine Störung der Schmerzwahrnehmung und Verarbeitung. Hinzu kommen oft Schlafstörungen. Die Betroffenen fühlen sich körperlich und geistig erschöpft. Viele reagieren überempfindlich auf Reize oder haben seelische Beschwerden wie innere Unruhe, Angstgefühle oder Niedergeschlagenheit bis hin zu einer Depression. Typische Begleitsymptome sind auch Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Gefühlsstörungen an Händen und Füßen, verstärkte Menstruationsbeschwerden, Herzrasen, Luftnot, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen und eine allgemein erhöhte Schmerzempfindlichkeit, vor allem auf Druck an der Haut. Diese Vielfalt der Symptome erschwert auch Ärzten die Diagnosestellung. Der Leidensweg der Betroffenen ist oft lang, bis dann die Diagnose Fibromyalgie gestellt wird. Die meisten Betroffenen sind Frauen. Die Ursachen der Erkrankungen sind noch völlig ungeklärt und medikamentöse Therapien sind nicht etabliert. Der Fokus der Behandlung liegt auf Sport- und Bewegungsangeboten. Es werden von Ärzten zum Beispiel Medikamente wie Amitriptylin, Duloxetin und Pregabalin verschrieben. Bei manchen Menschen können sie die Fibromyalgie-Schmerzen lindern. Bei diesen Medikamenten können typische Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit oder Übelkeit auftreten. Normale Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol werden bei Fibromyalgie nicht empfohlen. Fibromyalgie wurde früher Weichteilrheumatismus oder auch umgangssprachlich Weichteilrheuma genannt. So, jetzt aber zu Camilla, denn sie kann uns am besten von den Erkrankungen und der erfolgreichen Therapie mit Cannabis erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Camilla, zum VCA-Hanfgespräch. Du bist heute mein Gast und ich freue mich besonders, weil du sozusagen den Schluss meiner Frauenreihe bildest. Weil nach dir werde ich dann auch wieder Männer zulassen sozusagen. Dann habe ich meine Frauenreihe abgeschlossen. Aber ich freue mich heute total, mit dir zu sprechen. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo erstmal und danke für die freundliche Begrüßung. Mein Name ist Camilla Franke, ich bin jetzt 53 Jahre alt und bin seit 2017, 18 mittlerweile Patientin mit Medizinalcannabis.
Tatsächlich Patientin erster Stunde auch oder eine der ersten Patientinnen, wenn das so 17, 18 war, weil 17 ist ja erst das Cannabis als Medizingesetz rausgekommen, warst also ganz am Anfang dabei. Magst du mal erzählen, du hast ja mir vorab schon erzählt, du hast mehrere Diagnosen. Magst du da was über deine Krankheitsgeschichte mal erzählen?
Ja, kann ich natürlich machen. Also es wäre vom Prinzip her fast schon ein Buch, wenn ich alles erzählen würde. Ich fange mal mit den wichtigsten Sachen an. Ich habe den Antrag damals gestellt als Fibromyalgie-Patientin. Das heißt, wem Fibromyalgie ein Begriff ist, das ist so eine Art Ganzkörperschmerz. Das ist also eine sehr unangenehme Sache. Und bis man auf die Diagnose selber kommt, dauert das in der Regel 10 Jahre. Das heißt, man rennt also 10 Jahre erstmal mit undefinierbaren Sachen rum, die einem die Ärzte nicht glauben, man wird als Simulant abgestempelt und sonst irgendwas. Und man hat schon einen ziemlichen Leidensweg durch, bis man dann eben an diesen Punkt kommt, überhaupt die Diagnose erstmal zu bekommen. Und dann eine Behandlung zu finden, ist ausgesprochen schwierig. Und das ging halt einher mit noch anderen Krankheitsbildern, die das natürlich auch noch überlagert haben. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt massive Adipositas, Grad 3. Ich habe 140 Kilo gewogen. Ich hatte dementsprechend Bluthochdruck, Diabetes, Mellitus Typ 3, habe eine Schlafapnoe. Na, logischerweise, wenn so viel Gewicht auf dem Körper ist, das bleibt nicht aus. Na, also mit allen Begleiterkrankungen und natürlich einer ordentlichen Depression obendrauf. Na, das ist auch ganz klar. Sie haben nicht jeden Tag Schmerzen und es verändert sich darunter ihr Gemütszustand nicht. Also da können Sie mir keinen Menschen zeigen.
Also nur um kurz mal die Hörer mit abzuholen, du bist ein ganz schlanker Mensch. Also es ist nichts mehr zu erkennen von der Adipositas, überhaupt nicht. Wie hast du das geschafft?
Naja, sagen wir mal so, es ist schon noch was zu erkennen, das ist leider die hängende Haut, das, was übrig geblieben ist. Ne? Ja. Und geschafft habe ich es auch nicht alleine, sondern ich habe mir einen Schlauchmagen 2017 legen lassen. Und diese Operation, muss ich ganz ehrlich sagen, man muss also überlegen, so eine Operation am Magen, der eigentlich ein gesundes Organ ist, bloß viel zu groß, weil selber zu groß gefressen, auf Deutsch gesagt, ist immer noch eine OP an einem gesunden Organ. Und das macht massive Schmerzen und ändert natürlich komplett ihr Essverhalten. Ich kann keine großen Portionen mehr essen, geht nicht mehr. Das war ja auch Sinn und Zweck vom Ganzen. Das ist völlig okay, aber es ist auch eine sehr, also für mich sehr unangenehme und sehr schmerzhafte Sache gewesen. Nicht nur von den Schmerzen nach der Operation direkt, ne, und der Umstellung der ganzen Verdauung, die sich ja auch erstmal in einem völlig neuen Umfeld dann auf einmal befindet, ne, sondern auch hinterher die Problematik, einfach nicht mehr essen zu können. Ne, also auch in dem Fall. Und da war ich also schon von der Gewichtsabnahme her viel zu schnell unterwegs. Ich habe also nichts mehr gegessen, ich konnte nicht mehr. Und hätte es dann zu dem Zeitpunkt des die Dronabinol-Tropfen beziehungsweise Extrakte nicht gegeben. Ich hätte nichts mehr, die hätten mich aufpäppeln müssen. Und das finde ich nun völlig widersinnig, wenn sie als Adipositas-Patient in die Klinik reingehen und hinterher wieder dick gefüttert werden müssen, dann ist da irgendwas falsch gelaufen.
Das stimmt. Das ist tatsächlich sehr extrem. Also vom einem Extrem praktisch ins andere hinein.
Ja, ganz genau.
Kämen wir nochmal zurück zu deiner Ursprungsdiagnose, weswegen du ja die Fibromyalgie, weswegen du überhaupt diese Cannabis-Therapie angefangen hast oder beantragt hast. Wie ist denn die vorher, also als dann endlich die Diagnose nach 10 Jahren gestellt wurde, wurdest du da gleich mit Cannabis therapiert oder hast du da erstmal andere Schmerzmittel oder was auch immer bekommen, Psychopharmaka?
Ich habe die ganze klassische Laufbahn vom Prinzip her eines Schmerzpatienten durch. Also wir haben ganz normal angefangen mit den üblichen Sachen wie Ibuprofen und also mit dem Hausarzt erst gemacht, noch die ganze Zeit auch immer hausärztlich begleitet worden. Und dann immer irgendwann im Laufe der Zeiten halt irgendwann zum Schmerztherapeuten überwiesen worden, weil mein Hausarzt halt nichts mehr wusste, beziehungsweise er konnte halt auch nicht mehr weiter und mehr als Tramal kann auch der nicht verschreiben, das vertrage ich aber nicht. Es gab also auch etliche Medikamente, die ich ausprobieren wollte, weil man wollte ja schmerzfrei sein oder zumindest ärmer, die mir also überhaupt nicht gut getan haben, wo ich dann also mehr Probleme hatte mit den Nebenwirkungen, als dass ich einen Benefit von der Wirkung gehabt hätte. Na, also ich habe dann auch wirklich im Laufe der Zeit sämtliche Medikamente, glaube ich, auch durch, bis auf Morphium. Da habe ich mich immer geweigert, weil ich bin selber Krankenschwester und habe oft genug auch schon Operationen hinter mir gehabt. Ich weiß, wie Morphium auf mich wirkt und da habe ich echt Probleme mit.
Und du hast wahrscheinlich auch sämtliche Nebenwirkungen gehabt oder so, die so eine Therapie mit sich bringen. Ne? Also mit die ganze Schmerztherapie, die du da durch hast, hast du auch irgendwie Antidepressiva gekriegt? Das wird ja auch gegeben bei Fibromyalgie.
Ja, wahnsinnig gerne ins Pregabalin, aber das habe ich von mir aus abgelehnt. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann einfach sage, nein, ich weiß nicht, den Krankenschwestermodus an oder keine Ahnung. Ich war zu lange auf der anderen Seite, um nicht zu wissen, was diese Medikamente auch mit der Psyche eines Menschen anrichten können. Und ja, ich mag ja so meine Probleme haben, gebe ich ja ehrlich und offen zu.
Wer hat das nicht, ne? Also ja, wer hat das?
Aber ich glaube nicht, dass ich mir noch mit Psychopharmaka verschlimmern möchte. Ja, und da gibt es so ein paar Dinge.
Klar, ist dann eine Entscheidung.
Und es gibt ein paar, wo es einfach, es ist so individuell einfach auf die Menschen angepasst. Ich gehöre halt leider nicht zu den Leuten, die damit gut zurechtkommen. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch gesagt, ich bin dann auch von meiner Mini-Dosierung, es war ja eigentlich bloß, oh Gott, Citalopram 10 Milligramm, also lächerlich vom Prinzip eine Kinderdosierung, bin ich dann auch ziemlich schnell runtergegangen, weil es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Und dann kann ich es auch sein lassen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, inhaliere ich dann lieber eine medizinale Einheit mehr und habe den gleichen Benefit, bloß in nicht ganz so ungesund.
Wie bist du denn darauf gekommen, überhaupt auf die Therapie mit Medizinalcannabis? Hast du da irgendwie was gehört, gelesen oder weil das Gesetz rauskam? Wie bist du darauf gekommen?
Das lag an einem damaligen Freund von mir. Das war so eine klassische Freundschaft, die sich so schließt, wenn man zusammen in einer Reha-Einrichtung ist. Dieser Mann hatte mir davon erzählt und war eigentlich schon in der Legalisierung halb drin, hatte aber auch schon eine längere Krankheitsgeschichte, deswegen hatte man sich ja dort dann mehr oder weniger kennengelernt. Der war da recht aktiv und hat mir dann ja damit auch wirklich geholfen. Ne? Er hat mich da auch unterstützt in der ganzen Zeit und dann auch gegenseitig, ich ihn auch, so weit und so lange, wie ich konnte. Ne? Aber tatsächlich bin ich wirklich durch einen Bekannten drauf gekommen, der mir das erstmal erklärt hat, wie das alles zusammenhängt, weil ich kannte die Wirkung von Cannabis schon als Jugendlicher. Ne? Aber da war das mehr dieses Unangenehme dran erinnern, dass man irgendwie platt auf der Couch gesessen hat und nur noch irgendwas gegessen hat oder sonst irgendwas. Und deswegen war das für mich nicht unbedingt, also das, wenn man dann eh schon mit Übergewicht kämpft, nicht unbedingt so das Ding, wo man sagen musste, ja, das mache ich auf jeden Fall als Therapie, sondern es war eher so, oh nee, nicht noch mehr Gewicht, um Gottes Willen, wie soll das enden? Man bin also auch sehr zögerlich an das Ganze rangegangen und habe dann auch wirklich Glück gehabt, dass wir einen Arzt nach langer Suche einen Arzt gefunden haben, der das auch begleitet hat und der sich dann auch hinter uns gestellt hat. Und das ist halt generell so ein Problem, aber als Patient immer noch, leider.
Ja, klar. Also einen Arzt zu finden, also erstmal, der sich bereit erklärt, so eine Therapie zu begleiten, beziehungsweise der sich damit auskennt, der weiß, was er da tut. Das ist tatsächlich heute immer noch schwierig. So, ich habe jetzt rausgehört, also du vaporisierst, du nimmst Blüten. Ne? Du inhalierst Blüten. Hast du auch mal einen Extrakt ausprobiert? Hattest du auch mal einen Extrakt gehabt? Oder bist du gleich auf Blüten gekommen?
Nee, ich habe vorher ein halbes Jahr lang das Dronabinol bekommen.
Wieso?
Ne? Aber da war ziemlich schnell abzusehen, dass einfach die Menge der Medikamente einfach den Nutzen hat übersteigen. Es hat eine unheimliche schnelle Steigerung von den Tropfen her. Das sind einfach zu teuer geworden.
Ja, ja.
Das kommt man sich hinterher wirklich ausrechnen, dass also die Therapie mit Dronabinol die Krankenkasse fast das Zehnfache gekostet hätte von der Therapie mit Blüten her. Und das macht keinen Sinn.
Was für eine Dosierung nimmst du da? Also
ich habe jetzt verordneterweise viermal täglich 0,5 Milligramm. Und die verdampfe ich dann halt dementsprechend im Vaporisator.
Und wahrscheinlich THC-lastig, ne? Also
ja, ich bekomme ein 22-prozentiges THC-haltiges Cannabis.
Ja, wunderbar. Aber ich möchte das nochmal betonen, man ist nicht high als Patient, ne? Sondern es geht einem einfach besser und man hat wieder Lebensfreude, man kann überhaupt am Leben teilnehmen. Das ist doch richtig.
Also wenn Sie als absolut, sagen wir mal so, wenn Sie jetzt in Anführungszeichen als absoluter Anfänger, als absoluter Neuling in die Sache reinrutschen, dann haben Sie natürlich am Anfang einen High-Effekt, das ist völlig klar. Aber der Körper hat halt auch dieses Ding mit der Gewöhnung und sobald der Gewöhnungseffekt eintritt, ist das High raus und Sie haben nur noch diesen positiven Benefit, eben keine Schmerzen mehr zu haben, aktiver zu sein, sich auch wirklich mehr dann zuzutrauen wieder. Es ist ja auch alles ein Lernprozess. Wenn man lange aus dem Leben rausgeschossen ist, wegen Schmerzen oder wegen irgendeiner chronischen Erkrankung, das ist ja ganz, ganz schnell. Nach einem halben, dreiviertel Jahr sind Sie ja vom Prinzip her vom sozialen Leben schon gut abgekoppelt und das wird ja immer noch besser. Ne? dann ist das für einen selber auch wieder neu leben lernen. Und das ist sicherlich eine gute Unterstützung, die man auch haben kann. Man muss natürlich einen Arzt haben, der einen unterstützt und auch Ernst nimmt und auch mal bei Sortenwechsel, wenn man sagt, ich komme auf diese Sorte von dem, ich müsste mal was anderes probieren, weil da habe ich den und den Nebeneffekt, der dann nicht gleich darauf reagiert, dass man, sie sind süchtig zu sagen. Das wäre schon gut. Aber wie gesagt, da ist es einfach bei den Ärzten auch unheimlich schwierig. Die hatten jetzt auch leider mit Corona andere Sachen zu tun, als sich mit dem Nutzen von Cannabis für ihre Patienten auseinanderzusetzen. Das ist noch ein zusätzliches Ding, das ihnen halt auch noch sehr, sehr schwer gemacht
hat. Das hat die Sache auch in der Forschung noch mal ein Stück weit zurückgeworfen. Also Pandemie auf jeden Fall. Du hattest ja erzählt, also du warst ja so Patientin erster Stunde mit, also so ziemlich am Anfang, nachdem das Gesetz erlassen wurde. Glaubst du, wenn du heutzutage als Patientin, als Fibromyalgie-Patientin zum Arzt gehen würdest, dass du noch eine Kostenübernahme bekommen würdest?
Nein.
Nein,
nein, ganz klar glaube ich nicht.
Ja. Ja, es ist leider traurig.
Weil der Druck der Krankenkassen sowas von auf die Ärzte gestiegen ist und der bürokratische Aufwand sich für die Ärzte definitiv nicht auszahlt, in keiner Form. Ich würde keine Unterstützung mehr bekommen, was den Antrag steht. Ich müsste ihn selber stellen, müsste ihn selber medizinisch begründen. Gut, ich krieg's vielleicht noch hingewirkt, ne? Jeder andere. Ne, nicht mit den Leitlinien, die dagegen stehen, seitens der Psychologen und gerade der Neurologen. Und viele neurologische Probleme meinerseits haben sich dadurch deutlich gebessert. Wie soll ich denen beweisen, dass es besser geworden ist und ich trotzdem kein Suchtproblem habe, jeden Tag meine 8 bis 10 Stunden arbeite, an meine Eltern versorge, nebenbei noch irgendwie versuche, eben für Cannabis-Patienten noch ein bisschen was zu machen. Ne, wie soll ich denen das erklären?
Ja, also das ist tatsächlich, hast du völlig recht, das ist natürlich sehr schwierig und ich höre schon raus, also seit der Therapie mit Medizinalcannabis hat sich vieles für dich verbessert. Wie sieht es aus mit den Schmerzen, mit der Fibromyalgie? Wie sieht das aus?
Ich hatte jetzt gestern und vorgestern einen Schub, das war sehr unangenehm. Na, das war halt, dass das also wirklich in der Form, dass wieder der Körper fühlt sich dann, also bei mir zumindest immer so an, als würde er in Flammen stehen. Und besonders an den Tenderpoints wie Knie, Schultern, unterer Rückenbereich. Richtig liegen ist nicht mehr möglich. Die Verdauung spielt verrückt. Aber es ist immer noch besser, ich liege nicht mehr schreiend im Bett. Ich kann mich bewegen, ich kann, wenn auch leise, fluchend arbeiten. Ne? Aber es geht.
Konntest du denn vorher arbeiten oder bist du durch diese Therapie mit Medizinalcannabis wieder dazu gekommen, dass du überhaupt wieder arbeitsfähig wirst?
Zu dem Zeitpunkt, wo ich das beantragt habe, war ich gerade raus aus dem Arbeitsleben. Da war ich schon 1,5 Jahre auf Hartz IV, weil ich davor krank geworden bin. Ich habe ja als Krankenschwester lange in der ambulanten Intensivpflege gearbeitet, halt auch mit meinen 140 Kilo. Auch das hat Spuren hinterlassen. Und irgendwann war es dann halt ein Ende mit der Arbeitsfähigkeit nach einem Arbeitsunfall in einem Pflegeheim, wo mir ein älterer Herr in die Arme gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Dicke kann es ja halten. Ja, nee, konnte sie nicht. Sie konnte sich freundlich mit ihm auf den Boden werfen und mir ist dabei die Schulter
gegangen. Ach,
ja. Wurde bloß blöderweise von der Ärztin im Krankenhaus nicht als Arbeitsunfall angesehen. Das ist degenerativ. Du bist dick auf Deutsch. Du bist fett. Ja, und sie müssen abnehmen. Das war dann gleich der nächste Satz. Das ist degenerativ, sie müssen abnehmen. Aha. Seit wann steigere ich denn mit Abnehmen mein... Naja, gut, okay. Kann man medizinisch drüber streiten, ist bestimmt auch mal interessant.
Aber durch diese Therapie, du kannst wieder arbeiten und du hilfst ja Menschen bei ihrer Kostenübernahme. Patienten...
Ich versuch's zumindest,
versuchst du zu unterstützen bei ihrer Kostenübernahme. Ich mache ja, diese Frauenreihe gestartet, weil ich festgestellt habe, Frauen sprechen nicht so gerne über ihre Therapie mit Medizinalcannabis. Die treten immer eher in den Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mal die Frauen nach vorne holen. Ich muss mal die Frauen sprechen lassen über ihre Therapie. Hast du das auch festgestellt, wenn du berätst, dass Frauen da eher zurückhaltender sind als Männer? Oder ist das bei dir egal, ob Frau, ob Mann?
Nee, es ist nicht egal. Ich würde sagen, das Verhältnis ist eher so 3:1 Männer zu Frauen. Die Frauen kommen meistens, wenn überhaupt, in einem sehr späten Stadium, während die Männer schon viel eher bereit sind, da also auch rechtlich Wege zu gehen. Bei den Frauen habe ich manchmal das Gefühl, es ist immer noch diese, obwohl es ja jetzt schon besser geworden ist um einiges, aber immer noch diese öffentliche Stigmatisierung. Ach, du nimmst keine, du kiffst. Na, und automatisch ist man übergestülpt und hat den Mantel der Unzuverlässigkeit, der Unpünktlichkeit, des ständig Kickerns. halt die ganze Bandbreite, die sich so einem bietet, wenn man so denkt, so, jo, du hast aber deine Vorteile verfestigt. Ne?
Das, ja, leider, ne? die berühmten Kiffer auf Rezept. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, um einfach mal rauszustellen, dass Patientinnen und Patienten natürlich keine Kiffer auf Rezept sind und auch nicht high sind und nicht Dauerstoned sind.
Nein. Das ist auch überhaupt, also zumindest bei mir persönlich, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht für alle Patienten sprechen, aber es ist eigentlich auch nicht generell das Ansinnen. Ne? Eigentlich hat man das Ganze gestartet, weil man endlich mal wieder eine Nacht schlafen wollte.
Genau.
Eine Nacht. Ne? Oder nur mal mehr als 2 Stunden. Ist man ja schon dankbar für. Ne? Und dass es irgendwo wehtut, man Luft bekommt, halt den ganzen Kram.
Ins Leben wieder zurückkehren und
ja, das, was das auch Leben nennen kann.
Genau, und Lebensfreude, ne? Das ist ja das, was auch ganz wichtig immer ist, was natürlich selbstverständlich im Fokus steht. Ne? Wenn man wieder Lebensfreude empfinden kann, dann kann man auch wieder aktiver am Leben teilnehmen. Wie steht denn deine Familie dazu? Wie hat die denn auf deine Therapie reagiert? Waren die auch eher konservativ eingestellt oder haben die gesagt, Mensch, der geht so gut, der Camilla, da sind wir voll dabei.
Im Vorfeld waren natürlich Diskussionen mit meinen Eltern, ganz klar. Und auch dieses typische Kind, denk an deine Söhne, du hast 2 Kinder. Ja klar, natürlich denke ich an meine Kinder. Natürlich, aber die Kinder waren zu dem Zeitpunkt dann auch schon deutlich über 15. Und dann musste ich meinen Eltern auch sagen, ich glaube, die haben schon deutlich mehr durch, als ich jetzt hier gerade versuche. Na, die sind nun mal etwas schneller reif, was willst du machen? Da sich dann aber ziemlich zügig die positiven Geschichten für mich rausgeschält haben und meine Eltern ja sehen konnten, dass sich einiges bei mir einfach ändert, und zwar nur zum Positiven hin, war dann auch ganz schnell die Akzeptanz da. Und mittlerweile ist es soweit, dass ich auch meine Mutter zum Beispiel mit Cannabis versorge bei ihren Schmerzen in den Knien.
Und da sieht sie auch, wie hilfreich das sein kann, wie gut das helfen kann.
Ja, meine Mutter, also ich gebe das meiner Mutter halt in Form von einer Salbe. Na, und damit, weil sie kann es nicht nehmen, sie hat ein Herzproblem und da würde ich sie nicht zulassen, dass sie in irgendeiner Form das inhaliert. Ja. Aber sie kann es als Salbe auftragen und das tut ihr eigentlich sehr gut. Also sie sagt zumindest, sie kann jetzt wieder nachts durchschlafen und ich denke, das ist ein Erfolg.
Das ist ein Erfolg, weil das ist ja wichtig. Ne? Das ist, Schlaf ist sowieso das Wichtigste. Ne? Ich glaube, das weiß jeder, der mehrere Nächte hintereinander nicht durchschlafen konnte, wie das auf die Stimmung schlägt und auf die Gesamtverfassung, auf jeden Fall.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die Legalisierungspläne der Regierung eingehen. Die erste Säule, da sind ja Cannabis-Anbaugemeinschaften, so nennt es Herr Lauterbach zumindest, und der Eigenanbau sollen da erlaubt werden. Was hältst du von diesen Legalisierungsplänen, wenn du jetzt mal auf die Patienten schaust? Könnte es sein, dass da Patienten dann eher Eigenanbau betreiben oder sich Cannabis-Social-Clubs anschließen oder wie siehst du das?
Sagen wir mal so, ich glaube einfach, dass die Bereitschaft der Patienten, sich durch dieses aufwendige Kostenübernahmeverfahren durchzuquälen, sich teilweise doch vor Gericht hinstellen zu lassen, wie den letzten, in Anführungszeichen, Kiffer, na, um dann von der Krankenkasse abgebügelt zu werden, dass denen das natürlich nicht unbedingt vorschwebt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt noch bereit sind, wirklich legaler Patient zu sein, mit der Legalisierung sagen, nee, brauche ich nicht mehr. Ja, und das wäre für alle anderen Cannabis-Patienten, die jetzt schon mit der Kostenübernahme eben dastehen oder auch noch damit zu kämpfen haben, verheerend. Weil letzten Endes würde sich das nur darauf auswirken, dass man dann in der Bevölkerung die Stimmung spielt, das sind ja dann doch alles nur Kiffer. Und dann haben wir genau den Stand, den wir vor 5 Jahren auch hatten. Und das bringt nichts. Und dafür kämpfen wir doch nicht alle. Das machen wir doch nicht dafür.
Ja, also die Gefahr besteht natürlich, ne?
Wenn die Pläne ein bisschen, also, das heißt, bitte, wenn das Ganze wirklich durchdacht wäre, wenn man das nicht so halb gar hingewurzelt hätte, so mit diese Social Clubs sind eine nette Idee, aber ich frage mich ernsthaft, wie zum Beispiel meine 76-jährige Mutter, die dann jetzt beschließt, okay, ich behandle jetzt also nicht mehr mit Arthrose Rastrichsin, sondern ich nehme das von meiner Tochter, ich baue jetzt selber an. So, wie soll meine Mutter jetzt mit 76 und einem leichten Schlaganfallrisiko denn per Auto zu ihrem nächsten Social Club kommen?
Also ich, oder dürfen die dann per Post verschicken?
Ach nee, dürfen wir ja auch nicht.
Na, per Boten, ja. Wer zahlt den? Also es ist einfach, Leute, es würde um so vieles einfacher sein, wenn man sich wirklich mal Gedanken darüber macht. Und es gibt wirklich gute Konzepte. Und gerade, ich finde zum Beispiel, wenn man sich nach Kanada orientiert, könnte man da durchaus was adaptieren. Aber ich habe immer das Gefühl, wir wollen hier unbedingt auch Ach und Krach was Eigenes, wo alles mit drin berücksichtigt ist. Ein neues Gesetz ist ein neues Gesetz. Da muss man mal gucken, wo die Lücken sind. Und das werden auch andere tun. Also es ist auch völlig normal, aber uns wird nicht mehr, es gibt keiner dem anderen mehr Zeit, auch diese Sachen zu verarbeiten oder auch daraus zu lernen, sondern es muss alles gleich präzisiert und perfekt sein. Ja, und wenn es das nicht ist und wenn da irgendwo noch irgendwas sein könnte, was irgendwie einen Schnitt möglich macht, und so, da gehen wir uns im Kreis.
Bestehen durchaus, durchaus Gefahren für Patienten, und du hast völlig recht, gerade die eine Kostenübernahme haben, die durch einen Arzt betreut werden, von der Apotheke versorgt werden. Die dürfen nicht Gefahr laufen, dass die Krankenkasse dann irgendwann sagt, hurra, du kannst dir das doch jetzt selber anbauen, oder es gibt doch diese Cannabis-Clubs. Wer doch da Mitglied. Also das wollen wir nicht hoffen, dass es so weit kommt. Ja, also es bleibt spannend. Mal gucken, was passieren wird in Sachen Legalisierung. Wir warten mal ab. Aber jetzt kommt auch meine letzte Frage, und das ist jetzt hoffentlich eine schöne Frage. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, Camilla?
Ja, wenn ich jetzt sage, Weltfrieden, ist das ein bisschen bescheuert, aber...
Ja, das darfst du dir auch wünschen. Also ich glaube, das wünschen sich viele Menschen.
Das wünsche ich mir ganz besonders für alle und eigentlich für Patienten, dass es einfach mal ein bisschen einfacher wird.
Ja, dass die Hürden abgebaut werden.
Ja, dass einfach mal vielleicht auch der Mensch hinter der ganzen Bürokratie gesehen wird.
Das ist ein schönes Schlusswort. Da kann ich mich nur anschließen. Sehr, sehr schön. Camilla, das war ein tolles Gespräch, sehr spannend, also toll, was du mir alles berichtet hast. Wir kämpfen weiter für den Medizinalcannabis, auf jeden Fall gemeinschaftlich. Und ich sage jetzt erstmal tschüss und vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir zu sprechen. Tschüss, Camilla.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. Auch Camilla hat, so wie auch schon die anderen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, mehrere Diagnosen. Sie hat Fibromyalgie und die Diagnose bekam sie erst nach 10 Jahren. Zusätzlich litt sie unter einer Adipositas per magma. Dieser Fachbegriff bedeutet, dass eine krankhafte Fettleibigkeit mit einem BMI von 40 vorlag. Aufgrund dieser Erkrankung kamen auch noch Diabetes mellitus Typ 2 und Bluthochdruck dazu. In 2017 wurde ihr dann der Magen operativ verkleinert. Sie bekam einen sogenannten Schlauchmagen. Bei der Schlauchmagenoperation wird etwa 90% des Magenvolumens entfernt, sodass der Magen am Ende der Operation ein Volumen von 60 Milliliter fasst. Das bringt entsprechende Probleme mit sich, wie sie mir erzählt, wie Schmerzen oder Appetitlosigkeit. Durch die Magenverkleinerung nahm sie sehr schnell an Gewicht ab. Vor mir sitzt also eine freundliche und sympathische Frau mit braunen Haaren und Augen und mit einem schmalen Gesicht. Kaum vorstellbar, dass Camilla einmal an einer krankhaften Fettleibigkeit gelitten hat und 140 Kilo gewogen hat. Für die Fibromyalgie musste Camilla zahlreiche Medikamente nehmen, die ihr allesamt nicht geholfen haben. Auf Medizinalcannabis wurde sie aufmerksam über einen Bekannten, den sie in der Reha kennengelernt hat. Der hat ihr von dieser Therapieform erzählt. Nach längerer Suche fand Camilla dann auch einen Arzt, der sie bei der Therapie begleitet. Sie kommt am besten mit Cannabisblüten klar, die sie 4-mal täglich vaporisiert. Und damit hat sie ihre Symptome ganz gut im Griff. Camilla war sozusagen Patientin erster Stunde, da sie schon sehr früh nach dem Inkrafttreten des Cannabis als Medizingesetz ihren Antrag gestellt hat. Sie glaubt nicht, dass der heute noch so einfach durchgehen würde. Auch Camilla findet, dass Frauen stärker stigmatisiert werden als Männer, wenn sie mit Cannabis therapieren. Außerdem warten sie länger als Männer, bis sie den Arzt um diese Therapieform bitten. Camillas Eltern stehen inzwischen der Therapie mit Medizinalcannabis offen gegenüber. Camilla fürchtet, dass durch die Legalisierung der Zugang für Patienten und Patientinnen zum Medizinalcannabis noch mehr erschwert werden könnte. Sie wünscht sich für die Zukunft, dass die Hürden für Patientinnen abgebaut werden und ihnen der Zugang zu der Therapie mit Medizinalcannabis erleichtert wird. Ich habe jetzt einige Patientinnen vor das Mikrofon locken können und sie haben mir offen über ihre Krankheitsgeschichten und die Therapie mit Medizinalcannabis berichtet. Diese Therapie hat alle wieder ins Leben zurückgebracht. Sie erfahren wieder Lebensfreunde und können teilweise sogar wieder arbeiten. Was für ein Erfolg. Also habe ich mal wieder festgestellt, Patientinnen sind keine Kiffer auf Rezept. In der nächsten Folge werde ich mir das Pilotprojekt in den Niederlanden mal anschauen. Der Podcast erscheint wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.